Willkommen im neuen Jahr und großartig, dass du bei der ersten Folge in 2025 dabei bist. Ich bin Peter C. Klein und auch in diesem Jahr erwarten dich spannende Einblicke rund um die Malteser und vor allem hörst du die Menschen aus unserer Region, die diese Geschichten erzählen. Dein Projekt startet in diesem Jahr oder feiert ein grandioses Jubiläum oder du magst deine Story hier im Talk erzählen, dann melde dich gerne per E-Mail an podcast.hrs@malteser.org. Und jetzt steigen wir ein in die erste Folge und die erste Frage in der Runde: Wann hast du dir das letzte T-Shirt gekauft und wie oft bringst du deine Schuhe zum Schuster? Versprochen, in etwas mehr als 20 Minuten komme ich auf diese beiden Fragen zurück. An vielen Stellen in HRS und darüber hinaus stehen sie, wer kennt sie nicht, die hohen roten Container mit der Klappe vorne dran, die auf die nächste Spende warten. Altkleidercontainer. Sie bekommen seit Anfang Januar eine neue Bedeutung und das nicht nur für die Malteser. Was sich gesetzlich geändert hat und was die Malteser von anderen Anbietern unterscheidet, darüber unterhalte ich mich heute mit Gudrun Pressler. Gudrun ist unsere verantwortliche Kollegin im Fundraising der Diözese Limburg. Und Michael Brillmeier. Michael war Referent für Notfallvorsorge und Verantwortlicher für die Sammlung von Altkleidern für die Region HRS. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo Peter.
Hallo.
Ich würde gerne mal mit euch beiden auf eine Reise gehen. Unsere Reise beginnt in Portugal, denn hier wird mein neues T-Shirt, wenn ich hier hinten mir das Etikett angucke, produziert und dann per Post zu mir nach Hause geschickt. Es begleitet mich durch den Alltag, dieses Podcasts, Feierabende, Urlaube und vieles mehr. Und irgendwann kommt dann der Tag der Tage und das T-Shirt passt mir nicht mehr, zum Beispiel. Und jetzt kommen die roten Container der Malteser ins Spiel. Hier werfe ich nun mein T-Shirt ein. Michael, bis hierhin kennen es bestimmt viele, die Geschichte und die Reise des T-Shirts. Doch was darf neben meinem T-Shirt eigentlich noch alles in so einen Altkleidercontainer?
Schuhe, Bettwäsche, alles, was du anziehst normalerweise. Schuhe, Paare natürlich. Ne? Mhm. Sonst wüsste ich, das ist ja schon alles, was wir sagen.
Ne? Im Grunde alles, wo man überlegen würde, okay, ist das etwas, die Lieblingsbluse, die Jeans, ist das etwas, was ich noch meinem besten Freund auch nochmal schenken würde oder was ich einem Geflüchteten schenken würde. Im Grunde gut erhaltene Kleidung, die mir nicht mehr passt oder die ich aus anderen Gründen jetzt nicht mehr tragen würde.
Aber bitte nur Kleidung, nicht das, was man allen Flüchtlingen gern schenken würde. Dann wird da nämlich einiges noch anderes reingeworfen.
Kommen wir bestimmt noch drauf. Wir bleiben mal bei der Reise, bei meinem T-Shirt und Co. Und Michael, wie geht die Reise weiter? Also ich habe das jetzt eingeworfen, egal ob T-Shirt, Pulli oder Hose oder die gebündelten Schuhe. Was passiert damit?
Ja, irgendwann in regelmäßigen Abständen wird der Container geleert. Es kommt ein Team, das nimmt den Container, macht die Tür auf und wirft das Ganze auf einen LKW und fährt es dann an eine Stelle, wo es weiter transportiert wird.
Und kümmern die Malteser sich selbst um die Leerung?
Um die Leerung kümmert sich die Malteser nicht selbst. Da haben wir Partner, schon lange Jahre, mit denen wir zusammenarbeiten und die sammeln die Sachen ein.
Und die kümmern sich dann auch um die Weiterverarbeitung, die Sortierung?
Um die Sortierung kümmert sich dann das Unternehmen, mit dem wir schon seit vielen, vielen Jahren diese Kleidersammlungen machen.
Und kannst du vielleicht ein bisschen beschreiben, also du hast jetzt gesagt, es wird rausgenommen aus den Containern, landet dann auf dem LKW. Wie geht die Reise weiter, wenn wir an mein T-Shirt denken?
Die Reise geht weiter zu einer Sammelstelle und von dort aus dann nach Bremerhaven oder nach Rotterdam in die Sortierwerke. Mhm. Dort wird das Ganze sortiert. Es wird nach brauchbaren Kleidungsstücken genau sortiert, nach noch verwertbaren Kleidungsstücken sortiert oder weniger verwertbare Kleidungsstücke, die dann zu Industrieware, Industriewolle zum Beispiel gemacht werden für LKWs, für LKW-Dämmungen. Mhm.
Das heißt, der Rohstoff, der in dem Kleidungsstück drin ist, der bleibt dann erhalten und wird weiterverarbeitet.
Genau, so soll es sein.
Und ich kann mir vorstellen, du hast ja eben schon relativ klar gesagt, dass da auch nicht alles rein darf in diesen Altkleidercontainer. Hast du einen skurrilen Gegenstand, der dir auffällt, einfällt, der da mal drin lag?
Eine Tatwaffe. Ich habe so eine Waffe nach einem Raubüberfall. Das war das Skurrilste, was ich je erlebt habe, ja.
Und dann hat sich die Polizei gemeldet die und hat gesagt, die liegt da vielleicht drin? Oder?
Die Polizei meldete sich, wir möchten mit dem Schlüssel kommen und das aufmachen, aber ich habe ja keinen Schlüssel dazu. Und man hat es dann aufgeflext und sie war tatsächlich drin.
Ja, das bleibt einem dann in Erinnerung auch, dieser skurrile Fund. Seit Anfang 2025 gibt es eine Änderung für die Entsorgung von Textilien. Diese dürfen nicht mehr in den Hausmüll und dürfen da entsorgt werden. Gudrun, erinnerst du dich noch daran, seit wann es Altkleidercontainer bei den Maltesern gibt?
Das ist eine sehr gute Frage. Also man muss sich da zurückerinnern. Also es gibt ja eine sehr, sehr lange Geschichte der Sammlung von Altkleidern, die noch bis ins alte China zurückreicht, wo damals die Lumpensammler selbst aus dem gesammelten Kleidungsstücken wurde Papier hergestellt. Das hat sich dann stark verändert. Da gibt es eine lange Geschichte zu. In Deutschland kann man sagen, so ab Mitte der 60er Jahre gibt es die Malteser Altkleidercontainer.
Und kannst du dich noch dran erinnern, aus Erzählungen, vielleicht auch aus Überlieferten, was Michael dir vielleicht auch erzählt hat, welche Regeln es zu Anfang gab? Also was durfte da alles rein oder hat sich das eigentlich gar nicht verändert?
Im Grunde hat sich das nicht groß verändert, was man reinschmeißen sollte. Man sollte selber sich überprüfen, ist das ein Kleidungsstück, wo ich denke, da hat jemand anderes noch Freude dran. Und wenn ich das mit Ja beantworten kann, dann kann ich das ohne schlechtes Gewissen reinwerfen. Was vielleicht noch wichtig ist beim Reinwerfen, damit wir das gut verwerten können, damit auch unsere Sortierer, die nach 250 Kriterien mit Hand am Sortierband das machen, damit die das gut machen können, es muss auch gut behandelt worden sein. Das heißt, ich muss es auch verpacken, wenn ich es einwerfe. Es sollte möglichst in einer geschlossenen Tüte sein, wenn ich es reinwerfe. Es sollte auf keinen Fall nass oder verschmutzt sein. Das wäre wichtig. Nochmal waschen vorher. Es wird zwar auch von unseren Wäschereien in den Sortieranlagen wird auch nochmal eine Waschung stattgefunden, durchgeführt, wenn das sich um wirklich hochwertige Sachen handelt, die ja auch in die Secondhand-Läden gehen, dann wird das nochmal gewaschen. Aber man sollte einfach drauf gucken, ist das in einem Zustand, wie ich das guten Gewissens meiner besten Freundin geben würde.
Also schon den Altkleidercontainer als Secondhand-Bar zu sehen und nicht eben als Abfallcontainer.
Richtig, genau. Ja. Also nie diesen Gedanken haben, das ist jetzt Müll, was ich da reinschmeiße, sondern mit dem Gedanken, da passiert noch etwas mit.
Gudrun, das sagt sie was Richtiges, ne? Denn es passiert was damit und deswegen muss man auch aufpassen, dass man nicht bei jedem Wetter die Dinge neben den Container stellt, nur weil der Container gerade voll ist. Dann ist es besser, man nimmt die Kleider wieder mit und wirft sie in einen anderen Container. Und wenn es dann mal nicht der Malteser-Container ist, dann ist es halt ein anderer sozialer Container. Aber bitte niemals neben den Container stellen, wenn die Container voll sind.
Und ich glaube, wir können es uns alle vorstellen, wenn wir die roten Kästen mit Klappe vor uns sehen, die sind ja nicht wasserdicht. Also das heißt, die sind wassergeschützt und deswegen ja auch dein Hinweis, bitte irgendwie einpacken, weil vielleicht könnt ihr gerade mal schildern, wie lange liegen denn Kleidungsstücke ungefähr in einem Container drin? Also wahrscheinlich unterschiedlich je nach Frequenz. Genau, aber könnt ihr da eine Einschätzung geben?
Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Container an Standorten, die werden einmal die Woche geleert. Dann beträgt es nur 7 Tage. Kann auch sein, dass ich heute einwerfe und morgen geleert wird. Ja. Aber es gibt auch Container, wir unterscheiden da zwischen sogenannten A-, B- und C-Containern. Und C-Container wären die in ländlicheren Gebieten, die nicht so häufig geleert werden. Da reden wir dann von Intervallen bis zu einem Monat. Das ist aber ein Erfahrungswert. Und neuerdings gibt es ja auch Techniken in den Containern selber, die messen können, ist der Container voll oder nicht. Auch da liegt die Zukunft. Um genau sowas dann zurückzumelden an die an unseren Partner, zu sagen, der ist jetzt voll, muss wieder geleert werden. Und dann kann man auch diese Intervalle anpassen. Aber es sind Intervalle, die auf Erfahrungen beruhen. Das heißt, wenn das ein Container ist, der schon irgendwie 10 Jahre steht, dann weiß unser Team ganz genau, der ist so regelmäßig voll, da müssen wir einmal die Woche hin.
Und streng genommen kann der ja auch keine Spitzenzeiten abfangen. Also das heißt, wenn jetzt drumherum 10 Wohnungen entleert werden, dann kann das natürlich nicht passen.
Richtig, dann weiß das Team ja auch nicht. Und vor allem das, was der Michael auch gesagt hat, der Container, da kann noch so eine tolle Messstandsanzeige drin sein, wenn Leute etwas davor stellen.
Das kriegt sie nicht mit.
Das kriegt niemand mit, genau.
Ja, und vor allen Dingen, wenn sie es in den Regen stellen, dann kriegen wir gar nichts mehr mit, denn die Kleider sind fertig. Die können sie nicht mehr gebrauchen.
Und kurz nochmal für mich, damit ich das sortieren kann, im wahrsten Sinne des Wortes, wie funktioniert das denn dann? Also macht dann die Firma, die es abholt, sortiert das am Anfang schon direkt aus? Das heißt also, haben die irgendwie eine Box, wo die sagen, hey, da lagen jetzt unverpackte Sachen drin, die sortiere ich direkt aus, damit sie nicht die anderen noch eventuell kontaminieren?
Das ist kostenpflichtiges Müll, dass diese Firma entsorgen, dass wir also praktisch mit entsorgen müssen.
Ja, ja.
Wir, sage ich jetzt nur, weil es die Kosten von dem, unserem Partner sind und aber auch die Kosten der Malteser, weil uns Sachen verloren gehen.
Also nochmal der klare Appell, es wirklich gut verpackt und nicht neben den Container zu stellen.
Und einfach vielleicht, wenn es heute, wenn man sieht, er ist heute voll der Container, einfach vielleicht zwei Tage später mal wiederkommen.
Ja. Michael, du hattest im Vorgespräch schon mal kurz anklingen lassen, wie viele Container haben wir denn in HRS von den Maltesern?
Wir haben in HRS im 2024 noch 1945 Container stehen.
Ist ja schon eine sportliche Zahl mit knapp 2000 Stück. Du sagst noch, das heißt, in welche Richtung hat sich's entwickelt dabei?
Nach unten. Die Tendenz ist rückläufig. Ne?
Und kannst du irgendwo ran festmachen, woran das liegt?
Ich denke, es liegt an den hohen Kosten, den manche Gemeinden für das Aufstellen eines Containers von den Maltesern verlangen.
Und Gudrun, wenn wir gemeinsam nochmal zurückdenken an mein T-Shirt. Und das gute Stück hat einfach seine beste Zeit hinter sich gehabt und ich bin nicht einfach nur rausgewachsen, sondern es hat ein paar Löcher drin und ja, ist vielleicht auch nicht mehr zu retten. Du hast es eben schon gesagt, ich darf es eigentlich nicht in den Container schmeißen, aber wo schmeiße ich es denn dann hin? Weil genau das ja, sage ich mal so, in diesem Zwiespalt steht mit der Gesetzesänderung von Jahresanfang, dass ich es eben auch nicht mehr in den Hausmüll schmeißen darf. Also gibt es vielleicht zukünftig zwei Container?
Nein, zwei Container gibt es nicht. Da muss man ein kleines bisschen ausholen. Man muss sich auch überlegen, wo dieses Gesetz bzw. diese Getrenntsammlungspflicht, wie es heißt, herkommt. Es kommt ursprünglich von der EU-Gesetzgebung und wir haben einfach in Europa ein sehr, sehr buntes System der Altkleidersammlung. Und Deutschland, muss man schon sagen, wir haben da seit Jahrzehnten ein eigentlich funktionierendes System aufgebaut. Im Grunde ist es nach wie vor so, in die Altkleidercontainer gehört funktionale Kleidung, die nicht verschmutzt ist, die nicht verdreckt ist, die vor allem nicht kaputt ist und die nicht, bei dem es sich nicht um Müll handelt. Ist das wirklich ein T-Shirt, was löchrig ist? Da muss man auch ein bisschen drauf schauen, ist zum Beispiel ein Aufdruck drauf? Das ist auch eine interessante Frage. Wenn nämlich ein Aufdruck drauf ist oder es sind Knöpfe dran oder Reißverschlüsse oder ähnliches, dann kann man das nicht mehr richtig recyceln. Dann ist der Weg des Recyclings viel komplizierter, wie wenn das einfach ein reines Baumwoll-Shirt ist.
Ja.
Dann kann man dieses Faser-zu-Faser Recycling durchführen, was am Grunde, wenn man auf die Umwelt guckt und auf dieses Wiederverwertungsschema, was ja eigentlich, das soll ja eigentlich irgendwann mal in einen Prozess des Recyclings übergehen. Also das heißt, sich zu überlegen, was braucht man alles, um Kleidung herzustellen, sehr viel Wasser, sehr viel Energie, es wird sehr viel CO2 produziert. Und wenn man das sich in den Hinterkopf ruft, wenn ich mein Kleidungsstück neu kaufe, dann habe ich auch ein anderes Gefühl dabei, wenn ich das in den Kleiderschrank lege und nicht morgen, ach nee, das ist billiger, da ist ein schönerer, cooler Aufdruck drauf. Aber was passiert am Ende damit? Ist es wiederverwertbar? Die Frage, wenn man sich die stellt, beim Einkauf schon, und wie lange trage ich denn meine Kleidung? Ja, Stichwort Fast Fashion. Wenn man darüber nachdenkt beim Einkauf, hat man schon viel getan. Und wenn ich die Frage beantworten kann, ich trage es, solange ich kann, bis es wirklich kaputt ist und ich kann es niemandem mehr geben. Ich denke da am besten, die schlimmste Fast Fashion ist die ich mit meinen Kindern habe, muss man gestehen, weil das ist die schnellste Fast Fashion, die es gibt. Kauf einen Turnschuh, lass dein Kind 2 Tage lang Bobbycar fahren, der Schuh hat Löcher. Und dann, was machst du damit? Kein Kind, kein bedürftiges Kind wird diesen Schuh mehr tragen, denn er ist nicht mehr wasserdicht. Also was ist der Schuh? Müll. Und dann gehört er auch bei der Getrenntsammlungspflicht in den Hausmüll.
Okay, das heißt also, da ist dann schon, ich sage jetzt mal, eine Gesetzesänderung, die ja auch durch die Medien ging, ein Stück weit fehlformuliert?
Fehlformuliert würde ich es nicht nennen. Es steckt ja ein sehr, sehr guter Ansatz dahinter. Also immer zu überlegen, ist es noch etwas, was wiederverwertbar ist. Und auch also zum Beispiel nehmen wir einen Fall wie ein super gutes Baumwollhandtuch, das ich irgendwie 10 Jahre lang verwendet habe und jetzt hat es mittlerweile ein Loch. Ja, ich will es nicht mehr benutzen. So. Das wäre zum Beispiel etwas gewaschen, in eine Tüte rein, mit Bettwäsche, die ich vielleicht auch mal austauschen möchte. Das ist wiederverwertbar.
Okay, das heißt, ich mache jetzt nochmal die Spange da so ein bisschen auf. Also mein T-Shirt, um dabei zu bleiben, ich bin nicht rausgewachsen, sondern es hat Löcher. Es ist kein Aufdruck drauf, es ist kein Reißverschluss dran, sind keine Knöpfe dran. Dann kann ich das nach wie vor in den Altkleidercontainer werfen, weil eben aus den Fasern etwas gemacht werden kann. Und das ist auch der Hintergrund von der gesetzlichen Änderung. Andersrum, ich habe einen komplett zerfetzten bestes Beispiel, einen Maleranzug. Das ist doch so ein Ding. Ich habe ihn bei 10 Umzügen habe ich ihn getragen. Der ist nicht mehr blau, sondern der ist mehr weiß, grün und sonst irgendwas, weil ganz viel Farbe dran hängt. Der gehört nicht da rein, sondern der ist dann
Das eben ist klassisch Restmüll. Hausmüll. Da ist Ölfarbe dran, die kann man nicht, wäre allein, das sind giftige Stoffe, das kann man nicht wiederverwerten. Also allein die Entsorgung und so, das kann man nicht mehr nutzen. Das ist.
Und Gudrun, wir haben jetzt ganz lange drüber gesprochen, was darf da alles rein und was eben auch nicht. Und das ist ja wirklich eine Veränderung, die es einfach dieses Jahr gegeben hat. Was sich ja nicht geändert hat, ist, was machen die Malteser und welche Möglichkeiten geben diese Altkleider den Maltesern?
Die Malteser, muss man ja wissen, sind eine spendenfinanzierte Hilfsorganisation. Und mein Vorgänger hat diesen schönen Begriff geprägt, ein Altkleidercontainer ist 1 Quadratmeter Hilfe. Mhm. Es ist einfach wie eine Art Fördermitglied, was mir regelmäßig Spendeneinnahmen liefert. Dadurch, dass was in dem Container verkauft wird, erhalten die Malteser einen Erlös von unserem Partner. Mhm. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass das gute Sachen sind. Denn natürlich kann man sich vorstellen, eine wirklich wertige Jacke, die erzielt einen höheren Erlös als das kaputte T-Shirt. Mhm. So. Und deswegen auch die guten Sachen, die gehören einfach da hinein. Denn am Ende landet ein Erlös als Spende bei den Maltesern und damit können wir unsere ehrenamtlichen Dienste finanzieren. Und das ist das Wichtige, diese Nachhaltigkeit. Wir wissen, der Container am Standort vor unserer Dienststelle, der bringt uns regelmäßig Spenden ein und damit können wir auch planen. Das ist der zweite Aspekt. Deswegen sind diese regelmäßigen Einnahmen so wichtig.
Und letztendlich ja auch der Appell, was darf rein. Und Michael, was unterscheidet uns Malteser denn von Mitbewerbern bei dem Thema Altkleider? Was sagt da deine Erfahrung auch der letzten Jahre?
Du meinst jetzt gewerbliche?
Es können gewerbliche sein, es kann auch ein Mitbewerber wie das Deutsche Rote Kreuz sein. Du hast es eben ja schon angesprochen, wenn der Malteser-Container voll ist, dann bevor du es nebendran stellst, dann schmeißt es vielleicht auch in einen anderen Container. Aber welchen Unterschied gibt es da? Also welcher ist dir bekannt? Vielleicht auch gerade ein gewerblicher, also ich würde mir jetzt einfach mal in meiner blauäugigen Vorstellung würde ich sagen, das Deutsche Rote Kreuz macht Ähnliches damit wie die Malteser.
Also beim Deutschen Roten Kreuz würde ich sagen, das macht das Gleiche wie die Malteser.
Ja.
Sie benutzen es für ihre Kleiderkammern oder aber auch für die Finanzierung ihrer sozialen Dienste. Beim Gewerblichen ist das ja klar, was er macht. Er arbeitet, um Geld zu verdienen und wird den vollen Erlös, was er für die Kleider bekommt, für sich verwenden.
Und glaubst du, das ist bewusst in der Bevölkerung? Oder unterscheidet der Bürger eigentlich gar nicht den roten Container mit dem grünen?
Ich denke, er unterscheidet das schon. Aber ihm ist wohl nicht bewusst, dass das so abläuft, wie das mit der Finanzierung läuft. Also ich denke, der Bürger meint auch, dass alles, was in den Container geworfen wird, von irgendjemandem wieder getragen wird. Das beste Beispiel sind die guten Sachen von meinem verstorbenen Mann. Das sind natürlich Kleider, die nicht unbedingt jetzt von irgendwelchen Jugendlichen wieder getragen werden. Oder
aber
auch
durchaus vielleicht von einem älteren Menschen in einem anderen Land, der es brauchen kann.
Und alleine, also sich die Vorstellung ja zu machen und zu sagen, okay, also der wird wirklich nochmal von jemandem getragen, ist ja auch letztendlich eine schöne Vorstellung, wenn man jemanden verloren hat. Michael, die roten Schmuckstücke sind eine klasse Sache. Haben wir jetzt gerade rausgearbeitet. Also die sind für die Malteser super, die sind für die Nachhaltigkeit super. Kann ich denn eigentlich so ein Ding auch auf mein Grundstück stellen?
Ja, selbstverständlich.
Und wie mache ich das?
Indem Sie die Malteser anrufen und sagen, ich habe hier einen guten zugänglichen Platz, wo ich gerne den Maltesern etwas zukommen lassen würde. Und das geht auch mit Hilfe dieses Quadratmeters halt.
Mhm. Genau, du sprichst einen wichtigen Punkt an, denn zugänglich ist das Stichwort. Denn es muss natürlich immer gewährleistet sein, dass unser Partner auch, man muss sich das vorstellen, die kommen mit dem LKW, sind dann im Team unterwegs. Und vor allem, die fahren ja auch nicht zu Zeiten, wo jetzt in der Rush-Hour viel Verkehr ist, sondern in der Regel sind die viel nachts unterwegs auch und wollen natürlich auch niemanden wecken. Das heißt, die Zufahrmöglichkeit muss gegeben sein, wenn ich so ein Grundstück habe, um dann möglichst schnell, möglichst geräuschlos das Ding zu öffnen, zu entleeren und wieder abzufahren. Das sollte immer mit bedacht werden.
Es ist genau richtig, es nutzt nichts, wenn wir ein Grundstück zur Verfügung gestellt bekommen und derjenige muss dort nachts anfahren und dann man sich beschwert, dass nachts geleert wird. Das geht natürlich nicht.
Ich bringe einfach mal das Beispiel, weil es mir irgendwie in der Vorbereitung so kam. Es gibt ja diese gelben Paketkästen, die überall in Deutschland wachsen, von einem großen deutschen Postdienstleister. Und die kann ich mittlerweile ja auch auf ein Privatgrundstück aufbauen lassen. Und das ist ja ein ähnliches Thema, dass man da eben einen Platz schafft, um eben neue Standorte, neue Regionen zu erkunden und denen eben die Möglichkeit zu geben. Ich würde mir von euch die Infos, wo man sich melden kann, würde ich in die Shownotes packen. Und falls jemand dann einen Platz hat auf seinem Grundstück oder an der Grundstücksgrenze, dann kann er sich gerne da melden. Gudrun, welche Zukunftsideen gibt es denn für die Container? Du hast eben schon eine angesprochen, das ist die Füllstandsanzeige. Gibt es noch irgendwas?
Natürlich gibt es diese Füllstandsanzeigen, die schon angesprochen wurden. Es geht bis dahin, KI-gestützte Analyse, wie oft sollte so ein Container geleert werden, dass man das immer quasi mitlaufen lässt mit so einer Füllstandsanzeige. Aber das ist, muss man sagen, da gibt es Pilotprojekte, aber das ist Zukunftsmusik. Da gibt es viele, es gibt auch Dinge, die getestet werden, zum Beispiel auch unterirdische Container in Einkaufspassagen, damit einfach der nicht da steht. Das ist etwas, was in den letzten Jahren dazugekommen ist. Aber grundsätzlich dieses, was in der Zukunft, also was sich jetzt gerade konkret ist, ändert, ist einfach, dass es einen Systemwechsel gegeben hat. Wir haben über Jahrzehnte ein stabiles System der Kleidersammlung gehabt und jetzt gerade ist das in einem horrenden Umbruch. Es ist einfach so, dass sich für viele, gerade unsere Partner, sind da sehr gebeutelt, weil es für sie sich nicht mehr rechnet.
An welchem Punkt?
Konkret an dem Punkt, dass der Preis, der für eine Tonne Altkleider erzielt werden kann, ganz, ganz starken Schwankungen unterliegt. Und das hat sich in den letzten 10 Jahren, auch im Zuge von Corona, von Kriegen, die in der Welt herrschen, da fallen auch Absatzmärkte weg, weil sie nicht mehr sicher sind, weil die Leute da auf andere Dinge schauen. Und es gibt natürlich auch Textilproduktion, die hat sich ja verlagert. Also nicht nur, dass in Europa nicht produziert wird, dass in Asien produziert wird. Und da sind die Kleider auch andere. Da sind sehr, sehr viele Kunststofffasern drin, die nicht so gut zu recyceln sind. Da muss man einfach drauf schauen, was möchte man? Möchte man schnelle, billige Kleidung haben, die aber auch schnell kaputt geht und nicht so gut recycelbar ist? Oder möchte man ein Kleidungsstück vielleicht auch mal 3, 4, 5 Jahre tragen? Und das beste Beispiel ist, da kommt dann meine Mutter immer ins Spiel, ach, die Hosen, die gab es ja aber für 30 Jahren auch noch mal. Ich habe da noch ein paar im Schrank. Und siehe da, die ist noch voll intakt, keine Löcher, kein gar nichts. Und die kann man vielleicht auch nochmal irgendwie mit ein bisschen Kreativität aufhübschen, gut kombinieren. Ja. Und dann habe ich ein Kleidungsstück, was einfach eine Wertigkeit von 30, 40 Jahren hat. Und das schafft diese ganze Fast Fashion eben nicht mehr. Mhm.
Michael, hat sich das für dich verändert in den Jahren, in denen du das Thema Altkleider begleitest, wie du Kleidung kaufst und wie du nach Kleidung guckst?
Ja, ich habe eigentlich nie so die Billigware gekauft. Und wenn ich jetzt an meinen Kleiderschrank denke, ich habe gerade jetzt, wie Gudrun das mit der Mutter gesagt hat, ist mir mein Kleiderschrank zu Hause durchgegangen. Ich glaube, den müsste ich auch mal ausmisten. Und da sind noch Kleidungsstücke drin, die sind wirklich schon 10 Jahre alt und sind immer noch gut. Ne? Sie passen mir wahrscheinlich nicht mehr, das ist der Punkt. Ja. Mhm. Aber es ist eine ganz andere Qualität geworden. Und genau das hat die Gudrun gesagt, wenn ich solche Billigware kaufe, da kann man nachher nichts mehr draus machen und die hält auch nicht mehr und da ist auch nichts mehr. Und dann sinken natürlich die Preise. Mhm.
Danke ihr beiden für die vielen Informationen und vor allem für die Appelle, die würde ich einfach mal so mitnehmen, zu sagen, was darf rein in diesen Container, was hilft das den Maltesern, was hilft das allgemein dem Thema Nachhaltigkeit und damit uns allen. Ich kann jetzt weiterhin mit gutem Gewissen mein T-Shirt oder meine Schuhe einwerfen und danke für euren Besuch hier im Podcast.
Dank dir, Peter, für die Zeit.
Vielen Dank.
Und weiter geht's hier im Malteser HRS der Talk mit einer neuen Folge dann im Februar mit der Geschäftsführung des Malteser Rettungsdienst Rheinland-Pfalz. Die neue Folge dann wie gewohnt ab 20. Februar überall, wo es Podcasts gibt und unter malteser-podcast-hrs.de. Macht's gut und tschüss.